an die Bauernschaft. Das Evangelium lehrt die Christen auf, das Unrecht leiden und dulden und in aller Not zu Gott beten. Ihr aber wollt nicht leiden, sondern die Obrigkeit wie die Heiden nach eurem ungeduldigen Willen zwingen. Auch rühmt ihr euch, nach dem Evangelium zu leben. Das ist nicht wahr. Es ist ja kein Artikel da, der auch nur ein einziges Stück vom Evangelium lehrt. Es soll kein Leibeigener mehr sein, weil Christus uns befreit hat. Was ist das? Das heißt, christliche Freiheit ganz fleischlich machen. Haben nicht Abraham und die anderen Patriarchen und Propheten auch Leibeigene gehabt? Drum ist dieser Artikel geradewegs wieder das Evangelium. Dieser Artikel will alle Menschen gleich machen und aus dem geistlichen Reich Christi ein weltliches, äußerliches Reich machen, was unmöglich ist.
Zu dem jetzt folgenden Beitrag müssen wir noch Folgendes dazu sagen. Wir als Redaktion hatten da gewisse Schwierigkeiten mit einem Beitrag, der über Christentum geht, weil die Redaktion kann an für sich relativ wenig anfangen mit Christentum und Kirche. Aber wir waren uns an für sich doch relativ einig, dass er in die Sendung reinkommt, weil hier doch eine ganz andere Auffassung von Christentum propagiert wird. Eine, die nicht in die Richtung geht, dass man alles dulden muss, sondern dass man sehr wohl auch Widerstand leisten kann.
Wenn jetzt hier oben wieder ein Beitrag von den Christen in der Badisch-Elsässischen Bürgerinitiative. Wir haben letzten Donnerstag von der Theologin Dorothee Sölle, die am Kaiserstuhl war, einen Beitrag hatte, wo rund 400 Kaiserstühler sich aus ihrem christlichen Verständnis mit Problemen des Widerstands auseinandergesetzt haben. Und hier oben geht es um eine Veranstaltung in Forche, in Forchheim, im Adler, wo rund 100 Leute darüber diskutiert haben, dürfen Christen gegen Gesetze verstoßen, was mit Christen für ein Verhältnis zum Staat haben. Und der Peter Modler, das ist ein Theologe und ein langjähriges Mitglied der Basisch-Elsässischen Bürgerinitiative, der hat dazu ein paar Ausführungen gemacht, hat vor allen Dingen versucht, die Bibel dahingehend zu interpretieren.
Das ist für uns als Christen am Kaiserstuhl in dem Zusammenhang eine lebenswichtige Frage ist, wie wir uns gegenüber Gesetze verhalten, beziehungsweise gegenüber einem Urteil von so hoher Instanz, wie es der Mannheimer Verwaltungsgerichtshof ist. Ich werde jetzt im Folgenden zuerst davon sprechen, was das Neue Testament uns zur Frage vom Gehorsam gegenüber dem Staat und den Gesetzen zu sagen hat, und dann über unsere Lage jetzt und hier am Kaiserstuhl rede. Staat und Gericht stehe in der Verkündigung Jesu völlig am Rand seiner Botschaft. Das spielt bei Jesus überhaupt keine Rolle. Das sind andere Sachen, sind sehr viel wichtiger für ihn. Er hat sich um Staat nie besonders gekümmert. Das ist die Botschaft vom Reich Gottes, die ist ihm viel wichtiger gesehen. Wenn jemand mit dem Thema Staat zu ihm gekommen ist, dann hätte er sich ihm auch nicht entzogen, hätte ihm Rede und Antwort gestanden. Aber auf jeden Fall war für ihn der Staat oder der Staatsgehorsam kein so brennend interessantes Thema wie heute für manchen Bischof. Einige dieser wenigen, also Jesus hat wenige Aussagen zum Staat gemacht, aber einige dieser wenigen Aussagen Jesu wurden im Lauf der Kirchengeschichte, nicht nur der katholischen, von interessierten Kreisen zur Rechtfertigung von Unterdrückung und Untertanengeist benutzt. Gegen diesen sündhaften Umgang mit der Befreiungsbotschaft Jesu hat sich das Wort Gottes nicht wehren können. Aber die Menschen, denen es anvertraut ist, die können das auch nicht, auch am Kaiserstuhl. Erstes Beispiel. Dem Kaiser geben, was des Kaisers ist. Das wird ja jeder kennen, das, der Satz. Dem Kaiser geben, was des Kaisers ist. Lukas hat diese Begebenheit so aufgeschrieben. Sie belauerten ihn und schickten Aufpasser, die sich den Anschein gesetzestreuer Leute geben sollten, um ihn bei einem Worte zu fangen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Gewalt des Statthalters überliefern konnten. Und sie fragten ihn: Meister, wir wissen, dass du recht redest und lehrst und nach niemandem fragst, sondern den Weg Gottes nach der Wahrheit lehrst. Ist es uns erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Das heißt dann weiter im Text: Er aber durchschaute ihre Arglist und sprach zu ihnen: Zeigt mir einen Denar, wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie antworteten: Des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie vermochten nicht, ihn vor dem Volke bei einem Worte zu fangen. Und verwundert über seine Antwort verstummten sie. Wir müssen uns mal die Situation vorstellen, in der das Ganze passiert ist. Israel ist von römischen Besatzungstruppen besetzt. Es hätte eine Widerstandsbewegung gegeben, die Zelote. Die Zelote haben die fremde Truppe mit Guerillamethode bekämpft und haben also viel Sympathie im Volk genossen. Es hätte auch Kollaborateure gegeben, die mit der Besatzungsmacht zusammengeschafft haben. Zu denen hätte ein Teil der Priester und Pharisäer gehört. Die haben sich mit der Besatzungsmacht abgefunden und haben den Vorteil im Umgang mit ihnen gesucht. Jesus setzt sich zwischen alle Stühle. Und deswegen ist er dann auch am Schluss zum Schweigen gebracht worden. Unter der Sache mit der Münze steckt eine ganz infame Taktik seiner Gegner. Es heißt ja, man wollte Jesus bei einem Worte fangen. Die Leute, die ihn hier fragen, ob es erlaubt sei, dem Kaiser Steuern zu zahlen, gehören zweifellos zu denen, die mit dem römischen Staat zusammenarbeiten und von ihm profitieren. Jesus durchschaut ihre Arglist, das heißt ausdrücklich auch im Griechischen das Wort Arglist, also eine List, um jemanden reinzulegen. Jesus durchschaut ihre Arglist. Wenn er jetzt die Frage nach der Berechtigung der Kaisersteuer verneint, dann ist er ein toter Mann. Dann können ihn seine Gegner als Aufrührer bei der Besatzungsmacht hinstellen, anzeigen. Wenn er die Frage nach der Berechtigung der Kaisersteuer bejaht, haben sie ihn beim Volk als Verräter und Römerfreund unmöglich gemacht. Es war also eigentlich ziemlich schlau eingefädelt. Es war eine Zwickmühle, aus der es kaum einen Ausweg gegeben hätte. Für Jesus jetzt nicht gut ist gesehen. Was hätte er jetzt gemacht? Er lässt sich eine Geldmünze zeigen. Natürlich weiß Jesus, was da drauf steht, welches Bild da drauf ist. Als seine Gegner ihm antworten müssen, dass darauf das Bild des Kaisers steht, hat Jesus schon lang klar gemacht, dass sie zu diesem Bild gehören und Menschen dieses römischen Staats mit diesem römischen Geld sind. Kein Zelot, also kein Anhänger der damaligen Befreiungsbewegung, hätte so eine Münze auch nur in die Hand genommen. Es war ein Frevel, die hätten sich eher die Finger verbrannt, wie sowas in die Hand zu nehmen. Weil sie das Kaiserbild trug. Also die Leute, wo die Münze überhaupt in der Finger kam, hin, da war vollkommen klar, sie sind auf Seite von der Römer, sie sind auf Seite vom Kaiser. Und damit war eigentlich auch klar, die haben gar kein Interesse an einer wirklichen Beantwortung der Frage. Die werden da Jesus nur aufs Glatteis führen. Das also meint Jesus hier. Wenn ihr euch schon auf dieses System der Besatzungsmacht so einlasst, dass ihr davon Nutzen habt, dann könnt ihr auch dem Kaiser geben, was des Kaisers ist, das Geld, das ihr sowieso von ihm habt. gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber Gott, was Gottes ist. Ein ganz großes Aber und kein Und. Hier sind wir nämlich nicht aufgefordert, unser Leben aufzuspalten in eines für Gott und eines für den Staat. Es geht Jesus nur um Gott und nur um die Befreiung des Menschen hin zum Leben in Fülle. Für Jesus war es ganz selbstverständlich, dass der Anspruch Gottes und der Anspruch des Kaisers bzw. des Staates uns nicht im gleichen Maß verpflichten können. Das war für ihn außerhalb jeder Frage. Seine Gegner haben dann offensichtlich verstanden, dass sie ausgespielt worden sind. Sie ärgerten sich, wunderten sich, verstummten. Man muss dem Kaiser geben, was der Kaiser braucht, unter Umständen unseren entschiedenen Widerstand.
So wie der Peter bei diesem Beispiel sehr ausführlich und sehr differenziert zeigt, dass es falsch ist, so eine Stelle in der Bibel auszulegen, dass der Christ der Untertan sein soll und sich anpassen soll an den Staat, sondern dass das eben aus dem Zusammenhang ganz genau das Gegenteil bedeutet. Hätte er nur noch 6 weitere Beispiele gebracht, wo genau zeigen, dass der Jesus immer zuallererst die Gerechtigkeit und die Hilfe für die Benachteiligten gesehen hat und eben nicht ein Mensch, der sich anpasst, Ungerechtigkeit, auch wenn sie vom Staat kommt, dulden muss. Weitere exemplarische Beispiele in dem Vortrag waren, wie der Jesus gegen das strenge jüdische Sabbatverbot verstoßen hat, weil er es richtig gefunden hat, wie er sich eingesetzt hat für die Nichtverurteilung der Ehebrecherin, die nach dem Gesetz gesteinigt werden hat müssen, nach den alten Gesetzen Moses. Vor allen Dingen der Römer 13, also der Römerbrief, der immer wieder angeführt wird, wo der Petrus angeblich die Christen auffordert, sich der Obrigkeit zu unterwerfen. Aber da hat er ganz detailliert und sehr einleuchtend aus theologischer Sicht widerlegt, beziehungsweise zeigt, wie der Petrus dort in einer bestimmten Situation zur Aussage gekommen ist. Wie er Kadaverkorsam immer wieder abgelehnt hat.
Kommt ihr 1000 Haufen, fechten wir vereint. Wenn wir einzeln raufen, schlägt uns unser Feind. Lasst euch nicht zersplittern, nicht den Kopf verdrehen. Denn die Herren zittern, wenn wir zusammenstehen. Lasst euch nicht beschwatzen, dass ihr besser lebt. Sie jagen euch wie Ratten, wenn ihr Frieden gebt.
Rauf und dran, blaues Band, der Thomas Winter führt uns an. Rauf und dran, blaues Band, der Thomas Winter führt uns an.
Denn nicht so, dass wir in den Bürgerinitiativen keine Erfahrungen mit Widerstand gemacht haben, der im staatlichen Rahmen bleibt, im sogenannten rechtsstaatlichen Rahmen. Wir kennen diesen Weg sehr gut, seit über 10 Jahren kennen wir den Weg sehr gut und wir werden ihn auch weiterhin nicht vernachlässigen. Aber es ist einfach naiv, davor die Augen zu verschließen, dass nicht alles, was bei uns Gesetz geworden ist, auch deswegen schon gerecht ist. Und dass nicht jedes Urteil, nur weil es ein hohes Gericht fällt, schon akzeptiert werden muss. Müssen wir hier gehorchen? Etwa einem machtbesessenen, energiesüchtigen, größenwahnsinnigen Kaiser. Was sollen wir tun, als Christen am Kaiserstuhl, in der Situation, in der wir jetzt stehen? Was wir seit Jahren tun. Lassen wir uns nicht ins Bockhorn jagen von den Rechtsstaatsgläubigen in Kirche und Staat. Gehen wir in Demut und Hartnäckigkeit weiter unseren Weg des Widerstands? Lehnen wir es weiterhin freundlich ab, dem Kaiser unser Leben zu verschreiben? Liefern wir nicht die Menschen dem Sabbat aus, sondern lassen wir den Sabbat für den Menschen da sein?
Das war jetzt ein paar Ausschnitte aus dem langen und sehr guten Vortrag von Peter, in Forchheim. Wir können ja nur ein paar Ausschnitte bringen. Er hat noch viel gesagt, zum Beispiel über das Verhalten der Christen, der unterschiedlichen Christen im Faschismus, über die Entwicklung in der Bundesrepublik bis jetzt, zu den verschiedenen Stellungnahmen vom Zentralkomitee der Katholiken und von der Evangelischen Kirche. Wir wollen alle auffordern, die sich damit auseinandersetzen wollen, vielleicht, sich an uns zu wenden. Wir haben den ganzen Vortrag mitgeschnitten auf einem langen Band. Und es gibt vielleicht die Möglichkeit, das zu kopieren. Das müsst ihr uns aber schreiben. Oder auch anrufen und Bescheid sagen. Oder es gibt auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die der Peter dann noch über den Schriftweg sicher beantworten wird. Also, das Radio kann dort Verbindung herstellen, wer Interesse hat. Jetzt wollen wir noch ein paar kleine Diskussionsbeiträge von dem oben bringen, soweit die Qualität zulässt und man sie verstehen kann. Die Diskussion hat sich am Anfang ganz stark um einen Beitrag gedrillt, wo der Pfarrer, der Ortspfarrer Dekan Rinderle, gehalten hat, wo es auch darum gegangen ist, dass die Umweltschützer nie zur Abtreibung Stellung nehmen, aber groß für den Schutz des Lebens bei AKWs eintreten. Dann ist es um so einen Konflikt gegangen, dass die Christen am Kaiserstuhl für 1400 Mark eine Stellungnahme von den Bischöfen zu der Umweltschutzpolitik und zu den AKWs verteilt haben, aber dass die Kirche halt fast nichts unternommen hat. Und im zweiten Teil ging es dann konkret darum, wo sind Christen jetzt, wenn es in Wiel konkret losgeht, wenn das Urteil gegen uns ausfällt und was man da machen kann. Jetzt ein paar Beiträge.
Ich bin aber schockiert gewesen, wo wir vor 5,5 Jahren im erzbischöflichen Ordinariat waren und zwei Domkapitulare uns angehört haben, bin ich schockiert gewesen über das Wissen und über die Einstellung von einem von diesen beiden Herren. Ich will es nicht öffentlich sagen, was gesehen ist, aber der Mann hat unter anderem gesagt, wo noch einer von uns mitgesagt hat, können wir es dann verantworten, dass eine Tierart nach der anderen ausgerottet wird. Dann hat der Domkapitular gesagt, ja, stellen Sie sich vor, die Dinosaurier sind auch mal ausgestorben. Wenn heute noch die Dinosaurier in der Rheinebene wären. Der war gut. Ich habe mich nicht mehr können rumdrillen. Ich bin schnell heimgefahren und habe die Unterschriftenliste geholt, wo wir uns beschweren, wann beim erzbischöflichen Ordinariat. Herr Dekan Rinderle, Sie liegen neben Ihnen. Ach, jetzt sind das. Vielleicht lesen Sie es einmal. Wir wollen uns beschweren darüber und wir wollen vor allen Dingen auf ein Wort, wieso als es kommt, dass einer, wo, Peter, jetzt die Überstunde, wie man das auch bringt. Ja, dass einer, wo einmal hätte wollen Jura studieren, das hätte er dort wollen, wo er gemeint hätte, es geht noch mit rechten Dingen zu bei uns. Und wenn man das Recht studiert, dann kann man da in der armen Teufel helfen. Da hat er noch bald gemerkt, wie groß als der Schwindel ist und wie groß als Lumpensäcklerei ist, bis nur in die Universität. Da ist er noch abgespritzt worden auf dem Platz in Wiel. Und daraus hat er noch Konsequenzen gezogen. Da hat sein Jurasemester das dritte fertig gemacht und hat Theologie studiert. Wo der Kerl noch sein Examen gemacht hat als Diplom-Theologe, hat er keine Anstellung bekommen bis ihre Bewerbung als Gewerbelehrer mit der Begründung. Die Begründung ist dabei noch auf eine ganz, ganz eigenartige Art formuliert oder nicht formuliert worden. Er hat keine Anstellung bekommen, weil er sich nicht verpflichtet hat, in den badisch-elsässischen Bürgerinitiativen nicht mehr zu engagieren. Da möchte sich jetzt jeder Treiber selber ein Urteil machen, ob das eine große Säuerei ist oder ob es eine kleine Säuerei ist oder ob es gar keine ist. Dankeschön.
Da macht jetzt jeder sich selber dankt. Wer kennt ich dazu? Mit dem Kollegen geschwatzt, mit Bekannten geschwatzt. Und ich finde, in der nächsten Woche war das Wichtigste sein. Dass man untereinander zuerst einmal schwätzt. Nicht einfach, weil Möglichkeiten sind. Und dass man sich gegenseitig auch bestärkt. Denn wir sind viele, die der Meinung sind, dass man sich das nicht so bieten lassen. Ich will jetzt nicht sagen, wir besitzen am 1. Dezember am 8:30 zu oben der Platz. Das weiß doch gar niemand. Oder 3 Stunden nach dem Urteil rennen wir umeinander, wie verrückt. Wir lassen es kommen und dann sind wir da. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja, das war's mal wieder für heute. Uns wird also ganz besonders interessieren, wie der letzte Beitrag angekommen ist. Und dazu nochmal die Telefonnummer. Taz-Büro Jos Fritz, Vorwahl Freiburg 0761 37456. Also dann, tschüss.